Ich würde sagen, also auch hier gibt es also beide Momente sind nicht von der Hand zu weisen. Es gibt in der Geschichtsbetrachtung ja den alten Streit, die einen sagen, wir müssen eigentlich Strukturen betrachten und dieser eine Nazi mehr oder weniger, auf den kommt es nicht an. Das waren ja alles Typenrollen, die man in ihren Strukturen erklären muss. Und dann die Reaktion darauf von subjektiven Erlebnissen ausgehen, von Geschichten, von Opfern, die Oral History, die in die andere Richtung geht. Die Geschichte wird, es ist kein sinnvoller Streit, weil nämlich die Betrachtung von allgemeinen Strukturen der Gewalt bis hin zu Lagersystemen und Lagerordnungen nicht von der Hand zu weisen ist, aber auch nicht das individuelle Erleben. Es geht bei der Singularität eines Opfers nicht um die Individualität. Die Individualität ist statistisch durchaus fassbar, erklärbar. Man kann auf dieser Ebene alles relativieren. Man kann auch zählen. Man kann auch Individuen zählen. Singularität bedeutet jetzt auf das Opfer bezogen, dass etwas unvergleichlich ist. Das ist übrigens auch die These, die Levinas immer vertritt. Nicht, das sind Individuen, die kann man sozusagen aus der Geschichte herauslösen, sondern in der Geschichte selber gibt es singuläre Momente, das am anderen, was nicht einfach verrechnet werden kann auf bestimmte Leistungen, Taten und Rollenanforderungen. Die Singularität bedeutet, der Fall, das Opfer, ist mehr als ein bloßer Fall. Das drückt sich auch in dem aus, was ich einen affektiven Mehrwert nenne, was ja immer wieder einem entsetzlich auch begegnet, sind Ausbrüche von Hass, die nicht erklärbar sind mit einem rationalen Ziel, das man verfolgt. Also auch was wir in Bosnien zum Beispiel erlebt haben, waren ungeheure Hassausbrüche. Also ich nenne es einen affektiven Mehrwert, der die Rollen sprengt und damit auch etwas Fremdartiges hineinbringt, was in unseren gesitteten Alltag, institutionell geformten Alltag nicht hineinpasst. Und die Selbstopfer, auf die ich gleich auch noch kurz zu sprechen komme, haben auch etwas von einer Überschreitung der normalen Rechnungsverhältnisse von Leistung und Gutmachung oder von Tauschverhältnissen. Singularität bedeutet nicht, ich beziehe mich, Auschwitz, ich mag es eigentlich gar nicht nennen, weil es ist wie ein Name inzwischen oder wie ein Begriff nahezu. Es steht ja nur für eine kollektive Form von Unheil. Man sagt, es ist singulär oder der Anschlag auf das World Trade Center. Das kann nicht heißen, dass man es nicht vergleichen kann, dass man sozusagen aus der historischen Forschung, aus der Erklärung herausnehmen müsste. Also das ist immer ein Streit, wo Historiker sich dann verteidigen. Wir können natürlich auch bei Hitler nach Beweggründen fragen und so weiter. Singularität bedeutet nicht, dass da nicht zu vergleichen ist, sondern dass es in dem, was geschieht, etwas Unvergleichbares ist. Man kann ein Opfer nicht rechnen gegen ein anderes, gegen das, was an Folgen daraus folgt. Diese Singularität, die man in unserer deutschsprachigen Tradition dem Holocaust zubilligt, lässt sich durchaus im Plural denken. Also ich habe einmal einen Aufsatz anlässlich Levinas verfasst, benannt Singularität im Plural. Und ich denke dabei, dass es falsch ist. Ich erinnere mich an die Debatte, als im Bosnienkrieg die einen sagten, es sei ein Genozid. Und ich erinnere mich, es waren gute, wackere deutsche Politiker, die sagen, das geht nicht. Genozid ist was ganz Singuläres. Damit könnt ihr das nicht vergleichen. Und die Armenier stehen dann im Hintergrund, die also sich ja rühmen, dass sie doch einen spektakulären Genozid erlebt haben in den 20er Jahren. Es ist eine völlig falsche Debatte. Man tut immer so, vergleichen heißt, was ist das Schlimmere oder nicht, man rechnet auf. Während Singularität im Plural heißt, es ist bezogen auf bestimmte Situationen und der Holocaust bedeutet für unsere Tradition etwas, was man nicht einfach durchstreichen kann. Man kann aber nicht sagen, jetzt wieder eine schlechte Weltgeistpolitik machen oder es ist sozusagen das Weltböse. Das hat keinen Sinn für einen Afrikaner, der in anderen Traditionen lebt. Der hat seine eigenen Singularitäten, zum Beispiel die Sklaverei in Afrika hat durchaus etwas Singuläres, was nicht einfach vergleichbar ist. Und in Südamerika, das jetzt aufzurechnen, ja, dieses und jenes, Singularität im Plural heißt, dass es eine Unvergleichlichkeit gibt, die durchaus in verschiedenen Situationen und Relationen auftreten kann. Deshalb, das Beispiel des World Trade Center zu nehmen, die Debatte, USA hat, wenn man sagt, die USA hat auch Schuld oder der Westen hat auch Schuld und man rechnet Schäden auf, das ist eine völlig falsche Debatte. Eine völlig falsche Debatte. Wo man durchaus sagen kann, der Westen hat natürlich auch seine Schuld daran. Aber das Aufrechnen, wo ist der Maßstab, dass man sagt, die dort in dem World Trade Center umgekommen sind, sind umgekommen, weil Amerika oder der Westen eine bestimmte Politik gemacht hat, sind monströse Konstruktionen. Also Singularität heißt, dass das Opfer das Recht darauf hat, als solches betrachtet zu werden, nicht verglichen zu werden und nicht in einen größeren Zusammenhang eingeordnet zu werden als eine Nummer. Die Einordnung beginnt, die Normalisierung mit dem Zählen. Wenn wir sagen, wie viel, es ist eine makabre Sache, wie viel sind in Auschwitz umgekommen und die einen sagen ein paar tausend weniger und nicht, schon, dieses Zählen ist schon makaber. Als könnte man Opfer zählen. Man kann Mitglieder eines Lagers zählen, also wenn man die institutionellen Rahmen betrachtet, wo bestimmte Individuen vorkommen, aber man kann nicht die Opfer zählen. Weil die Opfer nicht einfach bestimmte Personen in einer Gruppe sind, sondern als Opfer diese Zugehörigkeit sprengen. Der letzte, der sechste Punkt betrifft die Verwicklung von Gewalt und Ordnung oder Vernunft. Ich möchte zu diesem Punkt noch etwas sagen. Ich habe zu Anfang ja die etwas thesenhaft dahingestellt, dass die Gewalt nicht tierisch ist, nicht ins bloße eine natürliche Vorgeschichte gehört, sondern dass sie etwas durchaus Menschliches ist. Das bedeutet, dass die Gewalt auf ganz verschiedene Weise mit dem, was wir Ordnung nennen, politische Ordnung, Rechtsordnung, moralische Ordnung oder Vernunft, verquickt ist. Das möchte ich in einigen Punkten andeuten, wie diese Relation zwischen Gewalt und Ordnung aussieht. Das erste wäre eine ganz gängige Unterscheidung, die wir heute modern machen. Es gibt eine legitime Ordnung, legitime Gewalt und eine illegitime Gewalt. Max Weber, der Staat hat das Gewaltmonopol. Was der Staat an Gewalt ausübt, ist legitime Gewalt, weil es Gewalt ist auf dem Boden einer Ordnung. Im Gegensatz zu illegitimen Gewalt, die diese Ordnung in Frage stellt. Das ist sozusagen ein praktisches ABC. Es wird nun aber problematisch, wenn man bedenkt, was Max Weber hier in keinem Augenblick leugnet, dass diese bestimmte Ordnung, die als legitim, die ihre Legitimität sucht und gewinnt, dass diese Ordnung immer eine kontingente Ordnung ist, dass sie immer etwas Gewaltsames hat, dass sie nie zureichende Gründe auf ihrer Seite hat. Also eine kontingente Ordnung heißt eine Ordnung, die nicht voll begründet ist, sodass in der Ordnung selber Momente des Gewaltsamen liegen, also Eingriffe in die Erfahrung, Ausschluss anderer Möglichkeiten. Dieser Punkt führt dazu, dass was für die Moderne ja doch kennzeichnend ist, dass es eine Gewalt gibt, die eine bestimmte Ordnung in Frage stellt, ohne die Ordnung als ganz in Frage zu stellen. Wenn Sie alten Dispute nehmen, das war immer Vernunft und Gewalt, Vernunft und Ordnung, die Griechen und die Barbaren, die Christen und die Heiden, diese großen Gegensätze, was die Moderne auszeichnet, ist, dass da plötzlich Nationalstaaten, alle zivilisiert in Europa, ineinander in einen Krieg eintreten, wo die Kontingenz der Ordnung sichtbar wird. Nun gibt es Versuche, diese Risse, die die Kontingenz aufreißt, zu stopfen. Und damit kommt man zu einer Unterscheidung, die ich jedem ganz fragwürdig finde, zwischen einer guten Gewalt, das ist die ordnungstragende Gewalt, und einer bösen, das ist die ordnungszerstörende Gewalt. Damit beginnt die Rechtfertigung der Gewalt. Das ist die Gewalt jetzt nicht auf dem Boden der Ordnung nur, sondern die Gewalt im Dienste der Ordnung. Das kann verschiedene Formen annehmen. Es kann der gerechte Krieg sein, wenn eine Ordnung, die sich materialischer als gerecht versteht, verteilt, nicht nur verteilt, sondern auch durchsetzt. Dazu gehören die Kreuzzüge jeglicher Couleur und es ist makaber, dass Bush das so schnell wieder eingefallen ist. Das wären die gerechten Kriege. Es kann die legitime Gegengewalt sein, wenn man an Ordnungen denkt, die bescheidene ansetzen, etwa Verteidigungskriege auch Widerstandskampf, das wäre sozusagen eine legitime Gegengewalt, oder es kann einfach sein, eine prozedurale Gewalt, die gebunden ist an eine faktische Ordnung. Jede Ordnung hat ihre Gewalt, das wäre sozusagen die systemtheoretische Variante. Die Gewalt im Dienste der Ordnung erscheint in jedem Fall ein Wunderpunkt, dass die Gewalt als solche legitimiert wird, dass sie nicht in Anspruch genommen wird in bestimmten Situationen, sondern wird legitimiert, also als, sogar so als gerechter Krieg. Also meine These, es gibt keinen gerechten Krieg, überhaupt keinen. Oder die Legitimation, wie etwa Locke, der keinen Krieg ausgeläutet hat, aber in der Verteidigung die Gegengewalt gegen jemanden, der mich angreift, so interpretiert, dass er völlig das gute Gewissen auf der Seite hat. Es ist überhaupt kein Krieg mehr gegen jemanden, sondern es ist jemand, der, gegen den ich mich zerstöre, wie gegen ein Unwetter. Also dieses gute Gewissen, sodass die legitime Verteidigungsgewalt überhaupt nicht befragt werden kann. Gegen diese Form einer Gewalt im Dienste der Ordnung erhebt sich, was wir auch kennen, eine Gewalt, die gegen jegliche Ordnung auf sich auflehnt, eine anarchistische Gewalt. Die anarchistische Gewalt, also Herrschaftslosigkeit, heißt, dass die Ordnung als solche in Frage stellt. Auch das hat eine Tradition, mir scheint auch berechtigt, als, also verständlich, als eine Reaktion auf Legitimierung einer Ordnung, die diese Kontingenz, die jeder Ordnung anhaftet, und auch das Gewaltsame, das damit zusammenhängt, verbrämen. Die Alternative, meine ich, kann nur aussehen, dass wir ausgehen davon, es gibt Gewalt, wir leben in einer Welt, in der es Gewalt gibt, ohne dass wir dazu die Wahl hätten. Es gibt Gewalt und es gibt Gewalt im Schatten von Ordnungen. Die Gewalt als solche hat einen Moment des Unerklärlichen, des Nicht-zu-Rechtfertigen und des Fremden in diesem Sinne, weil jede Rechtfertigung der Gewalt dazu führt, das, was ich als Opfer hingestellt habe, zu bagatellisieren und die Gewalt zu verharmlosen. Um es sehr scharf zu sagen, Gewalt bleibt Gewalt, auch wenn sie im Dienste hehrer Ziele, Menschheitsziele auftritt oder bescheidener, wenn sie in der Verteidigung eigener Lebensformen auftritt, wo ich bin kein Pazifist, aber das heißt nicht, dass es ein Verteidigungskrieg ist, es ist ein guter Krieg, ein problemloser. Auch dort wird Gewalt geübt gegen andere. Ich darf, um diesen Punkt abzuschließen, ich komme dann noch etwas auf den 11. Juni, nochmal Semprun zitieren aus seinem Buch Was für ein schöner Sonntag, der ironische Titel aus Buchenwald. Dort zitiert er Malraux und Merleau-Ponty: Es gibt gerechte Kriege, aber es gibt keine gerechten Armeen. Und der Erzähler selber fügt hinzu: es gibt gerechte Kriege, es gibt keine unschuldigen Armeen. Das ist fast wie ein Kommentar zu der Wehrmachtsausstellung, aber steht dort wirklich. Es gibt gerechte Kriege, das heißt, also, ob man die gerecht nennen soll, ich würde auch nicht sagen, es gibt keine gerechten Kriege, aber es gibt Gründe, einen Krieg zu führen, sonst hätten die Alliierten übrigens auch Hitler nicht bekämpfen dürfen. Die Folgen müssen wir dann alle auf sich nehmen, aber das heißt nicht, dass damit das Problem beseitigt ist, dass es ja eine gute Gewalt ist, in diesen manichäischen Formen gegenüber einer bösen Gewalt. Das waren meine sechs Punkte, also Gesichtspunkte, die bei der Betrachtung der Gewalt eine Rolle spielen. Das, was ich hinzufüge, sind einfach nur Gesichtspunkte anlässlich des 11. September, wo ich, wie ich schon sagte, als Philosoph natürlich nicht mehr weiß als Sie und nur auf manche Punkte hinweisen möchte. Und manches verstärkt das nur, was ich vorher schon gesagt habe. Das Erste, was uns bei diesem Ereignis auffällt, ist eine Gewalt eigener Art, eine besondere Fremdheit der Gewalt. Was dieses Attentat auszeigt, ist hier eine Mischung von technischem Know-how, generalstabsmäßiger Planung, das sind sozusagen die modernen Elemente, wären früher überhaupt nicht möglich gewesen, und dazu eine archaische Selbstopferung auf religiösem Hintergrund. Ich drücke es so relativ neutral aus, eine archaische Selbstopferung auf religiösem Hintergrund, was wir tagtäglich in Palästina in der Zeitung lesen. Das Fremdartige dieser Gewalt ist, wenn wir an unsere westliche Tradition denken, also ich finde, dass Thomas Hobbes sehr viel über die soziale Logik doch nachgedacht hat, das, was die westliche Welt bestimmt. Und bei Hobbes ist es so, die ganze politische Ordnung funktioniert ja nur deshalb, weil sie laut Hobbes uns dazu eine Gewähr schafft, dass wir nicht wie Wölfe übereinander herfallen. Also das Homo homini lupus geht aus von dem, der Mensch ist ein Wolf für den anderen, was natürlich als Beschreibung des Menschen gemeint ist, nicht als eine bloße Verschiebung in das Tierreich. Das Ganze funktioniert nur, wenn der Tod das höchste Übel ist. Also Hobbes geht auch so weiter, auch jemand, der im Feld ist, der kann sofort weglaufen. Also sagst du, er hat das Recht wegzulaufen, weil er, wenn sein Leben bedroht ist, er nimmt den Staat nur an, weil er sein Leben schützt. Wenn dieser Schutz entfällt, kann jeder sich distanzieren. Also der Tod gilt als höchstes Übel. Das heißt natürlich auch Abschreckung von dort her. Man kann drohen ja nur, wenn jemand an seinem Leben hängt. Was tut man, wenn die Selbsterhaltung als letzter Antrieb nicht mehr auftritt und man sagt, dieses Leben ist nicht das Höchste, wie immer man es interpretieren mag, es schafft eine ganz eigentümliche Situation, die wir in unserer westlichen Gesellschaft in solcher massiven Form nicht kennen. Es ist eine perverse Lektion, wo wirklich verschiedene Traditionen aufeinander prallen. Und wir können uns fragen, ob in unserer eigenen Tradition nicht auch Momente dieser Art von Anhänglichkeit an die Gewalt auftreten, die nicht mehr rational fassbar ist, also im Sinne des Kalküls. Ich meine nicht rational, im Sinne des Kalküls, wie Hobbes ein Kalkül, eine Güterabwägung vornimmt. Der zweite Gesichtspunkt, die Reaktion als gerechte Gegengewalt. Hier kommt ins Spiel, was ich nannte, eine Infizierung durch die Gewalt, dass das Ganze sich spiegelbildlich umkehrt. Ich habe schon Bush zitiert, ich weiß nicht, ob er den Ausspruch inzwischen bereut hat, aus taktischen oder aus Gründen oder weil er überzeugt ist, dass Kreuzzug nicht das richtige Wort ist, er hat es dann aus dem Verkehr gezogen, aber dann kommt die Achse des Bösen, die böse Welt, das sind alles Versuche, die Sachen umzudrehen und sie auf diese Weise zu entschärfen, indem man sozusagen manichäisch gute und böse Welt gegeneinander stellt. Der Terrorist ist dann ein Feind, der kein Antlitz mehr hat. Wenn etwas von Levinas Bedeutung hat, heißt das, auch der Terrorist hat ein Antlitz. Also wenn, sonst ist dieser Satz mit dem Antlitz von Levinas also völlig, also ist was für ein Sonntagspredigten, das ist bestenfalls, ist damit ist nichts zu machen. Er meint natürlich, selbst der Henker hat ein Antlitz, also auch der Terrorist ist nicht ein Spielzeug der Macht, ist nicht etwas, das, was man in eine bestimmte Ordnung zweckrational einordnen kann. Auch der Terrorist hat ein Antlitz, sodass auch die Gegenwehr gegen den Terrorismus einen Moment der Gewalt enthält und nicht auf die Seite des Guten überwechselt. Zumeist ist es ja übrigens so, dass jeder dem anderen gegen Gewalt jeder von sich aus sagt, dass er nur Gegengewalt übt. Das Wort Gegengewalt ist übrigens bei Kant, kommt es auch schon vor, aber er nimmt es als negativ. Man darf es nicht gebrauchen, er sieht natürlich das Spiel. Also Gegengewalt kann man immer umdrehen, in beide Richtungen. Also das wäre die Reaktion als gerechte Gegengewalt, Fragezeichen. Das dritte betrifft die Politik der Gewalt, den Umgang mit der Gewalt. Was man vermeiden sollte, ein neues Blockdenken etwa, was immer wieder auffällt, auch neulich in der Debatte da in Ihrem Institut, wer etwas gegen die USA sagt, genauer gesagt gegen eine bestimmte USA-Politik sagt, ist für die Terroristen. Erstens diese Gleichsetzung von Regierung und Staat. Also wenn jemand gegen Stoiber sagt, fühle ich mich nicht verletzt, muss ich sagen. Also diese Gleichsetzung von Regierung mit Volk ist schon das Erste. Und dann auch sofort die Umrechnung. Das kennen wir vielfach aus dem Kalten Krieg. Wer etwas gegen Amerika sagt, ist für die Kommunisten. Das ist immer diese Umkehrung. Das ist ein Blockdenken, das nur vermieden werden kann, wenn man diese Alternativen vermeidet, diese binäre, entweder dieses oder jenes, und auch die Fronten vervielfältigt. Dann kommt es also zu Berechnungen, die, wie gesagt, etwas Absurdes haben. Ich habe das vorhin schon angedeutet. wie viele tausend Opfer in New York, so und so viele verhungerte Kinder im Irak und so weiter. Diese schrecklichen Rechnungen, die als Rechnungen so schrecklich sind, die man dann aufmacht, indem man sozusagen auf beiden Seiten eine getrennte Buchführung macht. Wobei man zunächst einerseits gibt Opfer auf beiden Seiten. Schließlich das letzte, das vierte betrifft, damit komme ich aber dann ans Ende, die Globalisierung. Ich möchte vorsichtig doch betonen gegenüber gewissen Globalisierungspredigern, dass die Globalisierung durchaus geeignet sein könnte, eine eigene Art von Monster zu erzeugen. Die Standortschwächung, also die Ironie, wo man darüber spricht, Standort Deutschland, Standort, es ist gleich, wo man ist im Netz, diese Art von Globalisierung kann durchaus zur Reaktion führen, dass man sich an das eigene klammert, gerade wenn man nicht diese Möglichkeiten hat, im Netz mitzuspielen, sodass wir auf einer Seite eine Globalisierung haben, sozusagen alles im Börsenstil zusammengerät, und auf der anderen Seite einen neuen Lokalismus, oder Regionalismus, ich sage lieber Lokalismus, eine Fixierung auf das Hier. Was wir dort auch finden, ist, man kann sagen, es ist auch so etwas wie die Waffe der Ärmeren, in Anführungszeichen. Also Terroristen haben natürlich auch Geld, also ganz stimmt es nicht. Aber im Ganzen gibt es also Waffen, die nicht den Riesenkriegsapparat, den USA nur eine solche Industrienation aufbauen kann, haben, wenn man mit Wasservergiftung und solchen Dingen arbeitet. Also etwas zynisch gesagt kann man sagen, es sind die Waffen der Armen, wo die List gegenüber der Gewalt auftritt. Das ist doch ein sehr problematisches sich Hochschaukeln von Gewalt, dass es in dieser Form vorher viel weniger gegeben hat. Das mit der Hinterlist wurde eben auch sehr, auch im Kriegsrecht, als besonders verwerflich betrachtet. Um aus diesem Schaukelspiel von Globalisierung und Lokalisierung herauszufinden, denke ich, sollte man, das sage ich aber jetzt mir etwas thesenhaft, eine Form der Fremdheitserfahrung und Fremdheitspolitik ins Auge fassen, wo ich hier und anderswo bin, im eigenen und im Fremden, wo es Überschneidungen gibt zwischen eigenen und fremden Kulturen, Berührungen und ein Aushalten der Fremdheit, das die Gewalt gewiss nicht verhindern wird, aber einen anderen Umgang mit der Gewalt zulässt, vielleicht auch etwas mehr Prävention und Einflussnahme im Vorfeld von Gewalt. Ich denke, dass man darauf viel mehr Sorgfalt und auch verwenden sollte, als auf die nachträgliche Rachefeldzüge, die man fast so nennen kann, wenn man einen gewissen Ton dabei ins Auge fasst. Ja, damit möchte ich schließen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.